Mittelstand im Wandel.
Mit Achim von Michel.
Alexander Pinker.
Und spannenden Gästen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.
Hallo und herzlich willkommen bei Folge 6 von Mittelstand im Wandel. Und wie schnell doch die Zeit vergeht. Kaum war das Sommer, schon haben wir Schnee und die Vorweihnachtszeit beginnt. Da muss man doch fast ein wenig reflektieren, was dieses Jahr so passiert ist. Aber auch, was in den nächsten Monaten noch so auf uns zukommt. Und daher, schön, dass du da bist wieder mit uns hier, lieber Achim. Wie siehst du das? Wie hast du so die letzten Wochen verbracht?
Ja, hallo Alex, schön wieder dabei zu sein. Gegenfrage, bist du denn überhaupt schon in Weihnachtsstimmung?
Irgendwie überhaupt nicht. Ab und an habe ich diese komischen Impulse, dass ich anfange, Weihnachtslieder zu singen, aber um ehrlich zu sein, Weihnachtsstimmung ist bei mir noch nicht angekommen. Wie sieht's bei dir aus?
Siehst du, das geht mir ganz genauso. Und wenn man sich so die Neuigkeiten der letzten ein, zwei Monate ansieht, dann glaube ich, fällt's den meisten auch gar nicht so leicht, wirklich in eine schöne, entspannte, ruhige, stade Weihnachtszeit zu kommen. Mir sind in der letzten Zeit eigentlich vier Sachen aufgefallen, die für den Mittelstand, für die Wirtschaft, letztlich für uns alle von Interesse sind. Das ist zum einen natürlich das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Lockdowns, dass das Handeln der Regierung ja jetzt doch nach über einem Jahr in einen ganz anderen Rahmen stellt, als es beispielsweise die FDP vorausgesehen hat. Ich finde die Diskussion um die Impfpflicht, die plötzlich Fahrt aufnimmt, natürlich wahnsinnig spannend, wobei ich persönlich noch nicht glaube, dass es am Schluss wirklich kommt oder zumindest so schnell kommt. Aber das wird man ja früh im neuen Jahr sehen. Dann sind wir natürlich alle von Omikron geschockt, wobei ich da raten würde, vielleicht erstmal abzuwarten, bis man verlässlich weiß, wie gefährlich eigentlich dieses Virus ist, dass es sich verbreitet. Ja, das haben wir jetzt gelernt. Aber vielleicht gibt's ja noch eine schöne Weihnachtsbotschaft und Omikron ist eine abgeschwächte Variante und wir müssen nicht ganz so viel Angst haben, wie manche Menschen im Moment es eben haben. Naja, und das vierte Thema ist natürlich auch bedrückend. Wir haben zum ersten Mal eine Inflation, die die 5%-Marke überspringt. Auch da sehen eigentlich die Experten für die nächste Zeit keine Besserung und da sind wir, glaube ich, auch schon mitten im Thema drin. Der Motor stottert auf vielen Ebenen und da wollen wir ja heute drüber reden.
Der Motor stottert leider wirklich, aber was ich trotzdem in den letzten Monaten beobachtet habe, ist, dass wirklich so ein bisschen Zugkraft ins Thema zumindest der Digitalisierung gekommen ist. Das heißt, so nach den ersten Lockerungen der Pandemie hat sich zumindest meine Wahrnehmung auch so von Kundensicht erstmal alles wieder so in dieses Normal zurückbegeben. Aber das sieht jetzt wieder anders aus und das sagt auch die Bitkom. Wenn man so eine aktuelle Studie von der Bitkom anschaut, sind wir in Deutschland regelrecht in Aufbruchstimmung. Das heißt, die Pandemie hat so einen echten Innovationsschub gegeben und das ist auch jenseits des digitalen Büros, des digitalen Arbeitens. Aber dazu noch kurz. Ganze 92% der befragten Unternehmen haben Videokonferenzen angeführt. Das finde ich schon mal beeindruckend. Und sogar noch ausgebaut. Und 3/4 setzen auf die digitale Zusammenarbeit. Das heißt Kollaboration über SharePoint, über Menti, über was es alles gibt. Auch das ist ganz interessant. Was für mich persönlich zum Beispiel extrem erfreulich war, ist, und darüber können wir später auch nochmal mit unserem heutigen Gast mehr reden, dass auch KI, also künstliche Intelligenz, einen neuen Platz in der Wirtschaft gefunden hat. Dass Geschäftsmodelle vieler Firmen verändert wurden und dass jeder fünfte Betrieb sogar, und das finde ich total interessant, dass jeder fünfte Betrieb Digitalisierungsexpertinnen und Experten eingestellt hat. Das macht so aus meiner Sicht und auch so mit Sicht auf die Studien und Zahlen so ein bisschen Lust auf mehr. Aber wie nehmt ihr das beim BVMW wahr?
Eigentlich genauso. Das Thema Digitalisierung ist bei unserem Mitgliedsunternehmen natürlich nach wie vor ein Riesenrenner. Wir bieten aus dem Grund jetzt vor Weihnachten an 24 Tagen Blitztrainings an, wo Unternehmerinnen und Unternehmer nochmal fitter in Microsoft Office-Anwendungen werden können. Das sind kurze Crashkurse am Morgen von einer halben Stunde, wo man einfach nochmal Tipps und Tricks und vielleicht ein paar Funktionen lernt, die man so im Alltag noch nicht verwendet hat, die einem aber trotzdem nutzen können. Zum Beispiel, wie erstellt man Weihnachtskarten mit Microsoft Outlook. Aber man muss natürlich auch realistischerweise sagen, es gibt eine Reihe von Branchen, die nicht digitalisieren können. Da spreche ich von der gesamten Gastronomie, da spreche ich von Teilen des Handels, die natürlich gegen den marktbeherrschenden Weltriesen Amazon mit ihren kleinen Online-Shops sich sehr, sehr, sehr schwer tun. Und da sehen wir natürlich die nächsten Monate schon wieder ganz große Probleme auf uns zu kommen. Im Moment sind es die Schnelltests, die fehlen, wo viele schon sagen, auch das ist ein Lockdown durch die Hintertür. Denn wenn niemand mehr in einen 2G-Plus-Laden gehen kann, weil er sich gar nicht mehr testen kann, dann hat der Handel, hat die Wirtschaft wieder ein Problem an dieser Stelle. Ich habe mir das jetzt für München mal angeguckt. Wir haben, würde mal sagen, in der Innenstadt haben wir, keine Ahnung, 15, 20 halbwegs brauchbare Testzentren, die also wirklich auch Geschäfte sind und keine windigen Zelte. Sobald du ein bisschen nach draußen gehst, Richtung Leim, Richtung Neuhausen, Richtung Nymphenburg oder gar noch weiter draußen, Ottobrunn, da steht gar nichts mehr. Und das gibt natürlich die Verantwortung dann an die Konsumenten zurück. Wie komme ich überhaupt an meinen Test ran? Aha, ich muss ihn also doch bezahlen, weil kostenlos finde ich keinen. Alles gar nicht so einfach. Und ja, in dem Zusammenhang hat mich auch noch sehr, sehr erstaunt, dass die Bundesregierung die Überbrückungshilfe 4, die ja jetzt nochmal kommen soll, aufgrund der neuen Bedrohungslage, reduziert worden ist. Und zwar hat man die Fixkosten von bisher 100% auf maximal 90% ohne großes Aufsehen runtergeschraubt. Die Begründung sei eine Empfehlung des Bundesrechnungshofes. Dazu findet man aber keine weiteren Begründungen. Wir haben jetzt tatsächlich auch mal eine Anfrage an die Pressestelle des Bundesrechnungshofs gestellt. Ich wüsste gerne, warum das eigentlich so ist, aber wir haben noch keine Antwort bekommen.
Da drücke ich die Daumen, dass die Antwort schnell noch kommt und ihr da auch ein bisschen mehr Klarheit bekommt, weil die Situation ist tatsächlich, sagen wir es so, sie hält einen doch ein bisschen aus der Weihnachtsstimmung fern. Trotzdem, Achim, lass uns mal ein bisschen zurück zur Weihnachtszeit kommen. Ich meine, wir sind ja jetzt doch schon mitten im Dezember, es ist kurz vor Weihnachten. Wenn man aus dem Fenster rausguckt, es ist Weihnachtszeit, es schneit, es ist, ja, man muss noch mal überlegen, wie man doch in die Weihnachtsstimmung kommt. Nämlich, schließlich heißt ja doch bald Glöckchen klingen, Drohnen fliegen und durch die Weihnacht fliegt der Roboklaus. Naja, nicht ganz. Aber Robotik und Logistik spielen ja in der aktuellen Zeit auch eine unglaublich bedeutende Rolle. Und daher freue ich mich, dass ich unseren heutigen Interviewgast begrüßen darf. Marco Brügelmeier ist Co-Founder und CEO bzw. CTO von KnowYes Technologies, Gründer der Innovationsberatung i2Market und Jurymitglied bei der Logistics Hall of Fame. Und wir haben dieses Jahr gemeinsam auch ein Buch zum Thema Innovation in der Logistik rausgebracht. Daher weiß ich ganz genau, was uns jetzt erwartet und freue mich unglaublich, dass du die Zeit genommen hast. Hallo Marco!
Ja, hallo zusammen. Freue mich, dabei sein zu können.
Lieber Marco, würdest du dich kurz zu Beginn vorstellen?
Ja, sehr gerne. Also Marco Brügelmeier ist mein Name. Ich habe von der Historie her eine sehr lange Zeit in der Automobillogistik und Automobilindustrie verbracht. Durfte dort für die Firma BMW in den letzten 6 Jahren ein Innovation Lab zum Thema Logistik aufbauen. Daher auch meine Affinität zum Thema Innovationen in der Logistik. Also das ist so ein bisschen mein Steckenpferd an der Stelle. Bin dann rausgegangen und habe eine Beratung eröffnet, genau zu diesem Thema. Wie könnte es anders sein? Und habe mich dazu entschieden, dann auch selbst tätig zu werden und ein Startup zu gründen Anfang des Jahres. Wie bereits erwähnt, KnowYes Technologies. Und da bauen wir ein roboterisiertes Lagersystem für den urbanen Use Case, also speziell für die Innenstädte und die Läden in der Innenstädte und nicht für das 10 Meter hohe Logistiklager auf der grünen Wiese, ja, sondern ein ganz anderer Use Case an der Stelle. Und daher freut es mich, heute hier dabei sein zu können.
Jetzt liegt ja der Black Friday hinter uns und der Weihnachtseinkauf beginnt zunehmend. Wie nimmst du das denn so wahr, so aus der Logistikbrille? Welche Belastungen kommen denn jetzt, auch aus der Vergangenheit, welche Belastungen kommen denn jetzt in den nächsten Wochen auf uns zu oder eher auf den Handel, auf die Logistik, auf alle Menschen da draußen?
Ja, in der Logistik kommt jetzt natürlich die spannende Zeit, ja, also die Auslieferung der ganzen Päckchen und Pakete und so weiter, die jetzt erfolgen wird. Aber ich glaube, es ist schon seit langem eine sehr spannende Zeit in der Logistik, genauer genommen eigentlich schon seit einigen Jahren. Wir haben das in der Automobillogistik, in der großen sozusagen, haben wir das schon relativ früh mitbekommen, dass da ein gravierender Wandel in der Logistik bevorsteht. Wir sehen immer mehr Transportroboter, die von A nach B fahren und Ware transportieren, genauso wie auch dann im Handel in der E-Commerce-Bereich, wie man sehr schön ja auch an Amazon sieht mit ihren roboterisierten Lagern. Also dieser Trend, den gibt es jetzt schon seit einigen Jahren. Hängt auch tatsächlich mit einigen neuartigen Entwicklungen oder Durchbrüchen zusammen in der Robotik, die das Ganze immer günstiger machen, immer einfacher machen. Und ich hatte schon in den letzten Jahren während meiner Tätigkeit den Eindruck, dass speziell die Logistik davon sehr, sehr stark profitiert und profitieren wird, vor allem noch in der Zukunft.
Aber vielleicht sollten wir für unsere Hörer hier doch nochmal, für unsere Hörerinnen und Hörer hier doch nochmal das größere Bild ganz kurz malen. So wie ich es verstehe, sind wir ja schon in einer ganz großen Lieferketten- und Logistikkrise. Der gesamte Bereich Stahl, Kunststoff, Holz hat massive Lieferprobleme weltweit. Es gibt eine aktuelle Umfrage der IHK unter über 3000 Unternehmen, die vielfältige Probleme in den Bereichen Bekleidung, eben Automobilindustrie, Maschinenbau, der gesamte Druckbereich in der IT ausmachen. Und die Konsequenz ist, dass in dieser Befragung 67% der Unternehmen sagen, dass sie die deutlich gestiegenen Preise in der Logistik auch an ihre Endkunden weitergeben wollen. Das heißt, hier wird vielleicht das Thema IT und Robotik besonders sinnvoll sein, weil einfach dadurch sich steigende Preise nochmal wieder reduzieren können. Oder sehe ich das falsch?
Nee, das ist genau richtig. Und das ist auch ein bisschen diese Schizophrenie, die es da momentan gibt. Auf der einen Seite gibt es eine wahnsinnige Chance jetzt im Thema Robotics, Einsatz von Robotern in der Logistik, insbesondere Transport und Picking von Ware, also Warenkörbe zusammenstellen über Roboter und den Transport Ware zu Mann und von A nach B. Auf der anderen Seite sehen wir global eigentlich viele Logistikketten ins Stocken kommen. Ja? Und ich sehe das eigentlich aber für Europa und insbesondere für Deutschland sehe ich da eine sehr positive Möglichkeit. Und das war auch einer der Gründe, warum ich dieses Buch übrigens schreiben wollte, weil es für mich nämlich darauf hinausläuft, dass wir in Europa und speziell in Deutschland sehr viel automatisieren werden können in der nächsten Zeit, gerade in der Logistik, und damit auch wieder sehr viel mehr zurückholen können, hoffentlich auch genau an den Produktionsthemen, die in der Vergangenheit vielleicht stückweise immer weiter, ich sage mal, in Europa gehen Osten oder sogar gehen Süden, verlagert wurden bis hin nach Afrika. Und das ist teilweise aus meiner Sicht gar nicht notwendig so an der Stelle, zumindest wenn ich die Zukunft mir da anschaue. Ja? Weil das ist ja alles ein Spiel der Lohnkostenoptimierung geworden. Ja? Und man ist wegen irgendwie 2,50 Euro günstigerer Teilepreise dann immer noch weiter weggegangen lieber, anstatt die Prozesse hier im Land zu optimieren. Ja? Und da gibt es jetzt neue Chancen, eben genau mit der Robotics und auch mit der Logistik an der Stelle. Und die Logistik ist per se, ich habe auch eine relativ lange Vergangenheit in dem Thema Lean-Prozesse, Lean-Manufacturing, und man hat es als Logistik immer ungern gehört, aber Logistik ist per se als Verschwendung definiert. Ja. Das heißt, die sollte ich eigentlich so gering wie möglich halten. Sie bringt dem Kunden keinen Mehrwert. Ja. Wenn ich irgendwo ein Produkt kaufe, interessiert mich letztendlich nicht, wie oft das von A nach B gefahren wurde oder wo die Teile herkamen. Ja. Im Gegenteil, in Zukunft interessiert es mich sogar, weil ich die Teile lieber aus der Umgebung hätte oder auch nachhaltig produziert und fair produced sozusagen hätte in meinen Produkten. Und das wird eine immer größeres Ansehen bekommen. Und nicht ist es jetzt irgendwie aus dem hintersten Winkel der Erde nach Deutschland gekommen. Ja? Und mit dem Einsatz von Robotics sehe ich da neue Chancen, ganz einfach. Und das würde für Deutschland etwas Positives bewirken.
Du hast ja zwei ganz interessante Aspekte gerade angesprochen. Der eine, der eigentlich eine Lehre aus der Pandemie ist, dass wir in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr alle Waren und Produkte quer durch die Welt schippern werden, sondern besonders auch kritische Infrastrukturen, kritische Produkte wieder näher an uns heranholen, um einfach hier auch gewappnet zu sein für Lieferausfälle, für Lieferkettenprobleme. Und das andere ist das Thema Umwelt. Das spielt ja eigentlich immer eine zentralere Rolle. Ich habe verstanden, dass deine Logistiküberlegungen auch etwas mit dem ganzen Konzept der Smart City zu tun haben, richtig?
Ja, ganz genau. Jetzt im speziellen Fall für Neues Technologies wollen wir auch da in die Automatisierung gehen. Da geht es zum Beispiel um sowas wie die sogenannten Dark Stores von Quick Commerce Lieferanten, die eben den Kunden in 10 Minuten ihre Ware beispielsweise vor die Haustür liefern. Und auch da wird Automatisierung natürlich eine Rolle spielen. Ja. Das wird nicht mehr so sein können, dass das alles Menschen machen, weil dann schlichtweg die Preise für den Endkunden nicht akzeptabel wären oder sind. Und da bietet Automatisierung tatsächlich eine Chance. Und zwar immer genommen im Zusammenspiel mit den Menschen. Ja. Die Menschen spielen dann natürlich noch eine Rolle, aber sie machen die Tätigkeiten, die sie ganz einfach besser können, ja, wo man einfach eine Fingerfertigkeit braucht, wo man Kreativität braucht. Ja. Und im Beispiel Zusammenstellen von Warenkörben ist es sicherlich so, dass man 60, 70, 80% der Warenkörbe schon automatisiert zusammenstellen kann, aber eben die letzten 20% nicht, weil ich Teile habe, die schwierig zu greifen sind für den Roboter, die ineinander verhakt sind, ja, die vielleicht auch nicht robotergeeignet designt sind in der Verpackung, noch nicht. Und die lasse ich beim Menschen. Ja, dieses ist überhaupt kein Problem. Und dort soll der Mensch auch bewusst die Tätigkeit machen. Aber nicht für die Tätigkeit, wo wir tatsächlich Roboter günstiger einsetzen können. Und aus meiner vergangenen Tätigkeit weiß ich eben sehr klar, wo ist der Roboter mittlerweile günstiger, und das ist in sehr vielen Bereichen schon der Fall. Und das wird auch jetzt zunehmend für den Mittelstand interessant. Ja? Ich nenne mal ein konkretes Beispiel. Transportroboter sind in der Logistik schon, ich sage mal, ein sehr alter Hut. Ja, gibt es seit den 50er Jahren und nannten sich damals AGVs, Automated Guided Vehicles, und fahren von A nach B einer festen Spur hinterher. Und ich brauche eine Installation in der Halle, ich muss die Spuren vorgeben und so weiter. Ist relativ unflexibel, war relativ teuer natürlich auch, aber für gewisse Einsatzfälle hat sich das absolut durchgesetzt und auch im Mittelstand ja auch absolut durchgesetzt. Jetzt kommt eine neue Welle von Robotern auf uns zu, nennt sich AMRs, also Autonomous Mobile Robots. Und kommt im Grunde ganz ohne Infrastruktur in den Hallen aus. Ja? Die Sensorik im Roboter testet die Umgebung ab oder tastet die Umgebung ab und rechnet zurück, wo ist denn der Roboter beispielsweise, zum Thema Ortung, ja, wo befindet sich der Roboter. Er kann selbstständig von A nach B fahren, er kann selbstständig Paletten aufnehmen und so weiter. Und all das im Wesentlichen zu einem genauso günstigen oder, ich prognostiziere, in Zukunft sogar noch günstigeren Preis als als die konventionellen AGVs. Und das Ganze sehr, sehr viel schneller einsetzbar. Das heißt, ich kriege am Morgen meinen Roboter geliefert und am Abend fährt er und macht seine tut seine Arbeit in der Fabrik, weil ich eben nichts mehr umbauen muss, weil es cloud-gesteuert ist und ich das Ganze sehr schnell deployen kann in der Firma. Und das ist auch was wirklich für den Mittelstand interessant sein wird.
Ich stelle mir gerade vor, dass das so funktioniert wie mein Saugroboter zu Hause. Sehe ich das richtig? Ja. Ich stelle den einfach auf Saugen und er fährt selbstständig durch die Wohnung und weiß genau, wo der Staub liegt.
Im Wesentlichen ganz genau so. Ja. Also so einfach sollte es auch sein. Und darauf arbeiten jetzt auch viele Firmen gerade hin. Ja, vielleicht sind wir noch nicht ganz da. Es ist schon noch, ich sag mal, ein bisschen ausprobieren und momentan noch in der Einführung die Technologie. Aber genau da läuft es hin. Im Wesentlichen mein Motto war immer in Betrieb nehmen in 5 Minuten. So wie ich mein Handy in die Cloud irgendwo einbinde oder ins WLAN irgendwo einbinde beim Freund, genauso kann ich bei einer Firma einen Roboter in Betrieb nehmen.
Jetzt haben wir ja einige Hörerinnen und Hörer aus Mittelstand und aus der Logistik, die sich vielleicht fragen, wo fange ich an, wie kann ich das bei mir durchsetzen, wie kann ich da starten? Was für Tipps hättest du für die, Marco? Wo fängt man an zu überlegen, welche Technologien passen ins Unternehmen und wie fährt am Ende dann der Roboter dann doch durch die eigenen Hallen?
Also ich mache ungern Werbung für einzelne Firmen, aber in dem Fall möchte ich das sogar mal machen. Es gibt nämlich in Deutschland die Firma Vaku Robotics und die haben eine ganz hervorragende Seite aufgebaut, die nennt sich Lots of Bots. Also wenn man das googelt, findet man das. Und dort bekommt man nämlich eine herstellerunabhängige Übersicht, und das finde ich das Tolle daran, der verschiedenen Roboter. Und zwar sowohl herstellerunabhängig als auch Tätigkeits- oder Einsatzfallunabhängig. Ja. Also ich kann danach nach Reinigungsrobotern genauso suchen. Da sind wir jetzt wieder fast bei deinem Staubsaugerbeispiel. Ja. Also beim Reinigungsroboter gibt es ja auch für die Fabriken. Bis hin zu AMRs, die ich vorhin schon genannt hatte, von verschiedensten Herstellern. Und ich kann da relativ schön auswählen, was würde denn für mich passen. Und das wäre so eine erste Anlaufstelle, die ich nennen kann.
Spannende Frage dazu. Cybersecurity spielt auch im Mittelstand eine riesig große Rolle. Mhm. Wie anfällig wird denn eigentlich ein Unternehmen, das seine komplette Logistik auf Roboter setzt, wenn die gehackt werden und die Roboter plötzlich linksrum statt rechtsrum fahren oder gar nicht mehr fahren? Ist das nicht eine konkrete Gefahr?
Ja, es ist sicherlich eine konkrete Gefahr, aber die haben wir überall. Und das geht schon los mit dem Gedanken Cloud. Ja, also das ist ja meistens schon der erste Schritt, wo man sagt, okay, ich steuere meine Roboter über die Cloud, ja, und nicht mehr on-premise in meiner Fabrik und habe alles selber in der Hand. Will ich das nicht und so weiter. Also zunächst mal muss man sagen, man kann immer wählen, will ich es. Oder bei den allermeisten Herstellern kann ich wählen, will ich es on-premise haben oder will ich es in der Cloud haben. Das heißt, ich habe die Wahl heute noch. Ich würde aber vorhersagen, diese Wahl ist in Zukunft fast irrelevant, weil sich alles in die Cloud verlagern wird. Warum? Weil ich heute gerade als Mittelständler oder als kleines Unternehmen, ich sehe es bei mir selber, wir haben selber ein Startup jetzt aufgebaut, ich bin in der Cloud im Wesentlichen sicherer als in meinen eigenen Rechenzentren. Ja, das mag jetzt nicht für die großen Corporates gelten, aber im Regelfall kann man das fast so sagen, ja, weil wenn in der Cloud was passiert, dann gibt es im Wesentlichen größere Probleme. Ja, da ist es nicht nur irgendwie ein Werk, das vielleicht irgendwo mal in Deutschland stillsteht oder so, dann steht mehr still im Wesentlichen. Deshalb sind die Clouds sehr, sehr gut abgesichert. Ja. Also ich hätte da mehr Vertrauen daran als an eine Firma, die versucht, das selber zu machen.
Noch ein Reality-Check. Eine Folge der Pandemie ist ein weltweiter Mangel an Chips. Mhm. Das erlebt die Autoindustrie gerade ganz massiv. Hat damit zu tun, dass einfach viel mehr elektronische Geräte in der Pandemie produziert worden sind. Aber auch damit, dass zentrale Werke in Japan und in Taiwan eigene Probleme nochmal hatten. Wenn ich jetzt heute so einen Roboter kaufen will, wie lange dauert denn das überhaupt, bis ich den kriege?
Das kann sehr schnell gehen. Also das, wieder gesagt, das hängt jetzt von den Herstellern her ab, aber ich kenne Hersteller, da haben sie das in der nächsten Woche. Ja? Also da steht das in der nächsten Woche im Werk und es geht los. Also das ist ja nicht, dass es dann das Projekt beginnt und ich habe dann in 5 Monaten den Roboter fahren, ja, wie das früher war in AGV-Projekten, sondern das ist ja, ich bestelle heute und Ende der Woche kann ich tatsächlich einen Prototyp sehen, einen Pilot sehen, der schon wirklich Mehrwert bringt in der Fabrik.
Meine Nachfrage dazu, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so auf ihren neuen Kollegen Roboter reagieren. Was hast du da so beobachtet? Wie gehen die damit um?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage und das ist wirklich eine Sache, die man aus sehr vielen Blickwinkeln betrachten muss. Und es gibt in Einführungen die schlimmsten Reaktionen sozusagen, wenn es nicht gut gemacht wird und begleitet wird. Und es gibt sehr, sehr gute Beispiele für Einführungen. Ja. Natürlich ist immer die Angst da grundsätzlich, jetzt nimmt der Roboter mir meinen Job weg oder in Zukunft vielleicht den Job weg. Ja. Von daher ein absolutes, ja, schon per se ein Gegenargument da und ein Gegenarbeiten. Und genau das möchte ich jetzt gerne auch, kann ich gerne nochmal erläutern, wie meine Sichtweise darauf ist. Meine Sichtweise ist, ja, der Roboter soll ja Arbeit wegnehmen, und zwar die Arbeit, die besser der Roboter machen kann. Ja. Was man aber machen muss, ist, man muss diese Einführung gut begleiten und gut planen vor allem. Weil meine Prognose ist, und deshalb ja auch das Buch, wenn wir alle warten, bis die Roboter einsatzfähig sind, stehen wir in, meine Prognose wäre 2 Jahren, kann aber auch 3 oder 4 Jahre spätestens sein, stehen wir an dem Punkt, dass das Ganze eine Commodity ist. Das heißt, ich bestelle den vielleicht sogar als Mietroboter, ja, und der kommt in die Fabrik und der macht da seine Arbeit. Ja. Und dann wird das so leicht sein und so günstig sein, dass ich nicht mehr weiß, wo ich mit meinen Staplerfahrern hin soll, ja? Die ich vielleicht sogar gerade jetzt eingestellt habe, weil wir einen Mangel an Staplerfahrern gerade haben. Ja? Ist ja die verrückte Sache. Aber wenn ich das richtig plane und vorausschauend plane, und ich habe da Beispiele persönlich erlebt, wo das gemacht wurde, wo man geschaut hat, wie schnell ist man in der Einführung? Wie nimmt man die Mitarbeiter, die heute auf dem Stapler oder Routenzug sitzen, mit rein in das Projekt? Wie werden die zum Robot Operator? Weil man braucht ja nachher, wie gesagt, auch noch Personal, die Roboter betreuen. Und wie werden die zu Robot Operatoren umgeschult? Das Thema Schulung ist ein großes Thema, wo ich weiß, Alex, das liegt dir auch auf dem Herzen. Und das muss man gleich parallel machen. Und jetzt haben wir die Zeit noch. Das ist das Gute. Jetzt haben wir die Zeit noch. Und jetzt ist die Einführung noch so, kann die noch so sukzessive erfolgen. Ich fange ja auch nicht mit 500 Robotern an, würde ich jetzt keinem empfehlen zumindest, sondern ich fange mal mit 2 an. Ja, in einem Bereich und da lerne ich, ja, und da lernen die Mitarbeiter mit und da muss ich das ganze Projekt so aufsetzen, dass das nicht ein gegen die Roboter wird, sondern ein für die Roboter und mit den Robotern zusammen. Weil letztendlich ist ja das Ziel, und das muss man auch ganz klar so sagen, und die viele Leute reden da immer drum herum und sagen, nein, der Roboter nimmt keine Arbeitsplätze weg. Doch, er nimmt Arbeitsplätze weg und er soll es sogar. Ja, ich sage es so ganz offen, wie es ist. Aber wir müssen dahin kommen, dass wir dafür nicht mehr irgendwelche Bauteile aus der hintersten Ukraine herbeikarren, die wir genauso hier vor Ort produzieren könnten, ja? Weil es günstiger ist jetzt nämlich schon. Ja? Und an dem Punkt kommen wir und das ist sozusagen mein Weg an der Stelle und dort die Mitarbeiter von Anfang an mitzunehmen. Das ist ganz wichtig.
Könnte man ja direkt eine Bildungsdiskussion anschließen, denn wenn Roboter in Zukunft den gesamten Niedriglohnsektor, prekäre Anstellungen, prekäre Arbeitsverhältnisse wegrationalisieren, dann habe ich ja doch nochmal eine substanzielle Anzahl von Menschen, die mehr Bildung, mehr Qualifikation brauchen, um anspruchsvollere Berufe auszuführen.
Ja, korrekt. Und da muss auch, denke ich, auch noch einiges aus der Politik sogar kommen. Ja, also mein Wunschbild wäre immer sowas wie ein Drittel, ich nehme mal sowas wie Roboter im Krankenhaus. Ja, wollen wir Roboter im Krankenhaus haben? Ja, ich sage ja für bestimmte Umfänge. Ja, ich habe es nie verstanden, warum die Tabletts von Menschen von A nach B gefahren werden in den 200 Meter langen Krankenhausgängen werden die hin und her geschoben, ja, wo die Leute doch viel dringender an den Patienten gebraucht würden. Ja. Nämlich dort, wo ich keinen Roboter sehen will. Ich will eigentlich keinen Roboter bei mir am Bett sitzen haben und mir dann irgendwas erzählen oder keine Ahnung was. Ja. Da will ich keinen Roboter haben. Also da bin ich persönlich dagegen als Mensch. Ja. Ich möchte es nicht. Ich denke, viele andere wollen es auch nicht. Aber es gibt noch so viel Optimierungspotenzial, wo ich Roboter einsetzen kann, auch im Krankenhaus. Was jetzt aber passiert ist, leider, dass jetzt würde man ja sagen, ich setze jetzt 5 Roboter ein im Krankenhaus und ich spare mir eine Arbeitskraft. Ja? Vielleicht ist es sogar derjenige, der auch nur den Bildungsstand beziehungsweise das Anlernen erfahren hat im Krankenhaus für das Hin- und Herschieben der Tabletts. Ja? So, und der wird dann einfach weggekürzt. Ja, der wird dann rausgekürzt, das Krankenhaus bzw. der kaufmännische Leiter im Krankenhaus freut sich, er hat eine Einsparung gemacht, alles wunderbar. Ja. Und was ich gerne hätte, wäre, dass diese Einsparung gedrittelt wird. Ein Drittel bekommt der kaufmännische Leiter im Krankenhaus und freut sich, ja, und letztendlich der Shareholder, ja, irgendwo am Ende des Tages, der Investor. Ein Drittel nutzt man, um genau sich um diese Arbeitskraft zu kümmern, die vorher das gemacht hat, was der Roboter gemacht hat, in Form von Weiterbildung, Umschulung, größeren Programmen, die man damit aufsetzt mit diesem Geld. Und ein Drittel bekommt tatsächlich der Kunde als Mehrwert, also derjenige, der im Krankenhaus liegt und nicht gerne jetzt irgendwie weniger Personal hätte noch, ja, jetzt ist sogar die Kraft weg, die beim Essen bringen noch schnell irgendwie ein paar nette Worte mit einem gewechselt hat. Nein, da muss dann natürlich eine Pflegekraft anteilig mehr kommen im Krankenhaus, damit die Menschheit was davon hat, ja, sage ich jetzt mal. Und das wäre so ein bisschen meine Zielvision, aber ich glaube, da muss die Politik auch noch einiges leisten, weil das wird ja nicht von alleine kommen.
Eine letzte Frage zum Schluss an dich, Marco. Hast du einen kurzen Appell, einen Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn es um die Zukunft der Logistik geht?
Ja, mein Aufruf wäre, jetzt starten, nicht warten. Und zwar jetzt wirklich heute sich Gedanken zu machen, wie man vorgeht. Und dazu brauche ich Wissen. Ja, ich muss ja wissen, was da auf mich zukommt, welche Möglichkeiten es da heute schon gibt und welche es in naher Zukunft gibt. Ja. Ich denke, es muss sich nicht jeder mit den Themen beschäftigen, die in 20 Jahren auf uns zukommen. Ich rede tatsächlich von dem Zeitraum die nächsten 5 Jahre. Nur meine Befürchtung ist eben, in den nächsten 5 Jahren ist der technologische Wandel so gravierend und gerade in der Logistik, in der produzierenden Fertigung ist ja vieles schon durch Roboter auch ersetzt worden, aber in der Logistik eben noch nicht. Ja. Und da sind die Methodiken, die Technologien so weit, dass Stapler fahren, Routenzug fahren und so weiter, das ist nicht mehr notwendig oder nur noch in ganz wenigen Fällen in der Zukunft. Ja. Und das mit der Zukunft, ich sage mal Zukunft, als wäre es so weit weg, in den nächsten 5 Jahren. Und deshalb sollte man sich jetzt Gedanken machen und dann mit kleinen Projekten starten, genauso wie wir vorhin besprochen haben, mit mal 2 Roboter einführen, mal sehen, wie das läuft und dann Step-by-Step mitlernen, die Belegschaft mitnehmen, den Betriebsrat mit einbinden, ganz, ganz wichtig. Und zwar genau in dieser Art und Weise, wie wir es in diesem Gespräch durchgegangen sind.
Dann, Marco, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und uns mit in auf diese Reise, in diese Welt genommen hast. Das waren super Einblicke, daher wirklich vielen Dank.
Bitte sehr.
Achim, so viele Veränderungen von Innovationszyklen arbeiten, wie es bei der Bitkom gehört haben, bis zur Automatisierung, Robotik in der Logistik, da ist echt viel am Entstehen und völlig neue Ansätze des lebenslangen Lernens, neue Marktpotenziale müssen da auch gegangen werden. Wir haben von Weiterbildung gesprochen in den ganzen Bereichen. Das nächste Jahr wird spannend und da ist die Frage, gibt es was, worauf du dich besonders freust?
Mir persönlich wird fast schon schwindlig, wenn ich mir diese ganzen zukünftigen Möglichkeiten, Entwicklungen der Digitalisierung mal so im Detail angucke. Darum freue ich mich jetzt tatsächlich erstmal auf ein relativ analoges Weihnachtsfest mit wenig digitaler Anbindung, wirklich Menschen zusammen. Ein gutes Buch, das aus echten Seiten besteht, sofern der Papiermangel, der momentane, das überhaupt noch zulässt. Aber ein bisschen weniger Digitalisierung in meinem persönlichen Leben, das wird, glaube ich, die zweite Hälfte des Dezember bestimmen. Und dann geht es aber natürlich 2022 wieder mit Vollgas weiter. Ein ganz wichtiges Thema, das ich mir spätestens im Februar angucken möchte, ist das ganze Thema Verödung der Innenstädte. Wir erleben natürlich durch die Pandemie einen ganz, ganz starken Rückgang auch der Präsenz in Geschäften. Das können sich viele mittelständische Unternehmen nicht mehr lange leisten. Auch unsere Überbrückungshilfen können natürlich nicht ewig gezahlt werden. Das heißt, was machen wir eigentlich mit den Städten in der Zukunft? Das wird ein wichtiges Thema für uns sein und vielleicht ja auch für den nächsten Podcast.
Sehr gerne sogar. Also ich freue mich auf 2022, freue mich auf die neuen Herausforderungen, Trends und Technologien, aber stimme dir komplett zu. Ich denke, jetzt sollten wir, sofern es jetzt schon möglich ist, ein wenig die besinnliche Zeit starten lassen, die noch fehlende Weihnachtsstimmung aufholen und dann für neue Podcasts, neue Themen, neue tolle Interviewpartner durchstarten. Daher von meiner Seite aus wünsche ich dir, lieber Achim, dir, lieber Marco, aber auch allen Hörern und Hörern schon mal ein entspanntes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Danke dir, Alex. Euch auch schöne Weihnachten und bis bald.
Liebe Hörer und Hörer, wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns folgt, wenn ihr ein Like da lasst. Sonst hören wir uns im neuen Jahr wieder frisch und munter. Bis dann und ciao.